Jens Heisterkamp, willkommen bei Radio Wolf. Es freut mich, dich wieder mit dabei zu haben bei uns.
Ja, danke für die Einladung. Gerne.
Du hast wieder mal ein Buch geschrieben, zumindest ein Büchlein.
Büchlein.
Aber es ist ein Buch, über das ich gern mit dir reden möchte. Hat den Titel Karma neu denken und den Untertitel Wiederverkörperung und Schicksal als Herausforderung für die Vernunft. Und wir haben ja schon in vielen Jahren immer wieder mal darüber gesprochen, dass Reinkarnation, Wiederverkörperung ein Thema für dich ist, eben auch als Anthroposoph. Und es ist ja schon ein interessantes Phänomen, dass es in den Weltkulturen so unterschiedliche Zugänge gibt, wo die zwei Wiederverkörperung und ewiges Leben herausstechen. Also wir als Menschheit beschäftigen uns offensichtlich mit unserer Endlichkeit, also mit unserer irdischen Endlichkeit. Und es gibt verschiedene Zugänge, diese Endlichkeit zu verstehen. Der eine ist, dass man einfach stirbt und das war's. Das andere, ich sag's mal verkürzt, ist sowas wie ein ewiges Leben oder auch das jüngste Gericht. Und in vielen Kulturen, vor allem östlichen Kulturen, spielt die Reinkarnation eine große Rolle. In der Anthroposophie als sehr westlich orientierte Spiritualität und auch in deinem eigenen spirituellen Zugang auch. Wie kommt's?
Wie kommt's? Ich glaube, wenn man es vom Ergebnis her, vom Ziel her erklären möchte, dann würde ich so eine erstmal überraschend klingende Äußerung machen, dass nämlich Reinkarnation in der Tiefe ein Entwicklungskonzept ist, abstrakt gesprochen. Und das passt eigentlich ganz hervorragend zu Begriffen wie Freiheit, Verantwortung und persönlicher Entwicklung auch, die in der Anthroposophie eine besondere Rolle spielen, aber natürlich nicht irgendwie isoliert oder exklusiv da bearbeitet werden, sondern Steiner hat in seinen Werken, in seinen Vorträgen gerade diese Motive herausgegriffen und mit dem Gedanken von Reinkarnation und Schicksal oder Wiederverkörperung und Karma, wie man es auch nennen möchte, verbunden. Also ich glaube, für ihn war das tatsächlich eine Grundstruktur, an der er die wesentlichen Dinge seines Impulses eigentlich festmachen konnte. Und das ist vielleicht verwunderlich, weil du hast angedeutet, dass die Idee von Wiederverkörperung, Karma, in verschiedenen Weltreligionen eine Rolle spielt. Insbesondere eben im asiatischen Raum. Und ja, wie kommt das eigentlich, wie kommt das in den Westen? Und da kann man sehen, dass es hier ja auch schon relativ frühe, ja, wie soll man sagen, Interpretationen, Anknüpfungen an diese Idee, an dieses Ideenpaar gegeben hat, auf die sich dann Steiner mehr bezogen hat auch. Und da ist insbesondere zu nennen, was ja sehr bekannt ist, Lessing und später ein Philosoph mit Namen Gideon Spicker, der sich wiederum auf Lessing bezogen hat. Und die haben natürlich diesen Gedanken noch mehr als Experiment aufgegriffen, weil sie nämlich gefragt haben, wenn es mit dieser menschlichen Persönlichkeit, Individualität, Entität, ganz wie man will. Wenn es damit nach dem Tod in irgendeiner Form weitergeht, ist dann die klassisch abendländische, die theologische Vorstellung eigentlich schlüssig, dass man es dann mit einer, ich sag mal verkürzt, mit einer Verdammnis auf ewig oder einer Glückseligkeit auf ewig zu tun haben kann. Und beide Denker, sowohl Lessing als auch später Gideon Spicker, haben gesagt, wenn Wenn man wirklich aus den Bedürfnissen, aus dem Potenzial, könnte man mit einem modernen Begriff sagen, wenn man aus dem Potenzial der menschlichen Individualität herausdenkt, dann ist es eigentlich viel schlüssiger anzunehmen, dass sich diese Individualität auch weiterentwickelt, weil ganz klar jede einzelne irdische Persönlichkeit, jeder einzelne irdische Lebenslauf ist begrenzt, hat ganz begrenzte Möglichkeiten, Bedingungen und so weiter. Und ja, warum soll das nach einem Leben endgültig abgeschlossen sein oder abgeschnitten sein? Das sind so vielleicht die Überlegungen, die da anstehen.
Ist spannend. Ich habe ja seit Lebens, wenn ich so formulieren darf, zu dem Thema ein ambivalentes Verhältnis.
Verständlicherweise.
Ja. Und etwas, was mir dazu einfällt, obwohl es jetzt gar nicht so offensichtlich in dem Thema drinsteht, aber es bedeutet für mich was, ist ein Erlebnis, das ich mittlerweile vor Jahrzehnten hatte, als ich im österreichischen Rundfunk als Journalist gearbeitet habe, in der Religionsabteilung. Und ich weiß man gar nicht mehr so Zusammenhang, aber es war ein afrikanischer spiritueller Schamane oder ähnliches über die Vorstellung des Todes. Und der hat mir damals eine Antwort gegeben, die mich seitdem nicht mehr wirklich verlassen hat. Der hat gesagt, in ihrem Kulturkreis, ich glaube, er war es Nigeria, stirbt jemand erst dann, wenn der Letzte gestorben ist, der sich an ihn erinnern kann. Das heißt, die Vorstellung des Todes, dass der Tod erst eintritt, wenn der Letzte sich erinnert, dass dieser Mensch gelebt hat. Es ist es einerseits eine sehr diesseitige
Ja,
Vorstellung.
wir kleben sozusagen in den Erinnerungen der
Also,
anderen.
ja, aber ich würde es jetzt eigentlich offener formulieren, dass hier sozusagen ein Bewusstseinsraum angesprochen wird, in dem Leben nicht einfach aufhört, nur weil ein physisches Leben aufhört, ja. Und einfach zu sehen, dass wir als Menschheit, ja, hier vielleicht in einem großen Bewusstseinsraum leben, ja. Geistige Welt, Noosphäre, wie man das jetzt nennen will. Und dass wir als Einzelexistenzen Biografien leben, aber diese Biografien irgendwo herkommen, irgendwo hinkommen. Wenn man Geschichte studiert, ist es offensichtlich, dass wir irgendwie nicht alle bei Null anfangen, sondern dass das sozusagen ein Kontinuum ist. Das kann man nicht sagen, das ist einerseits einfach nur kulturell und diesseitig. Das mag auch alles sein, aber einfach mal wahrzunehmen, dass es hier einen geistigen Raum gibt, der sich über die Menschheitsgeschichte entwickelt hat, und meine persönliche Biografie ist mit diesem Raum verbunden, ist für mich etwas, was zumindest eine spannende Idee ist, die jetzt noch auch mit einer naturalistischen Sichtweise nicht abwegig ist. Aber da öffnet sich ja etwas, weil wenn es diesen geistigen Raum, oder lass es uns Noosphäre nennen, das ist wenig belegt, ja, wenn es das gibt, ist es meines Erachtens offensichtlich, dass unsere Biografien, unsere geistigen Entwicklungen Spuren hinterlassen in der
Ja,
Welt.
ja. Und dann legt ja auch der Gedanke nahe, dass sie nicht nur Spuren hinterlassen, sondern dass wir möglicherweise auch schon auf Spuren treffen, die wir in der Vergangenheit gesetzt haben. Das wäre eigentlich eine Analogie in die Vergangenheit.
Ja, und da kommt noch ein Gedanke dazu, der, glaube ich, dir auch wichtig ist. Das ist der Gedanke der Subjektivität, der
Des
Individualität.
Subjekthaften meinst du?
Ist,
Ja.
ja,
Ja.
der Individualität,
Ja.
auch wieder ganz fast herkömmlich gesprochen, ist es offensichtlich, dass wir kulturgeschichtlich irgendwann einmal zu einer Ichhaftigkeit gefunden haben.
Ja.
Es scheint zumindest den Anschein zu haben, dass höhere Primaten das nicht haben in dieser Art und Weise, sondern dass das etwas primär Menschliches ist, diese Ichhaftigkeit. Wobei es schon interessant ist, was wir mit dieser Ichhaftigkeit meinen.
Ja.
Aber in dem Augenblick, in dem das sich beginnt zu kristallisieren, und das können
Ja.
wir nicht verneinen, und das ist Teil unserer kulturellen Grundlage, stellt sich die Frage, ob dieses Subjekthafte, wie du sagst, vielleicht auch woher kommt und auch wohin geht.
Ja.
In
Ja.
dieser Noosphäre, ja, offensichtlich nicht in der materiellen, also in der körperlichen Welt, aber dass in dieser Noosphäre mich auf mich verstehen,
Ja.
also ich Thomas sein, irgendwo herkommt und irgendwo hingeht, ist zumindest ein überlegenswerter Gedanke.
Ja. Und ich habe ja in meinem Büchlein versucht, dass also diese Frage, was ist das eigentlich, dieses Subjekthafte, das habe ich ja versucht, eigentlich so in Anschluss an eine meditative Erfahrung ein bisschen zu beschreiben näher, weil das kann ja offensichtlich nicht das sein, was meine Eigenschaften in diesem, also in diesem Hier und Jetzt ausmachen. Also meine Vorlieben, mein Geschlecht, in das ich hineingeboren wurde. Das ist ja alles, das gehört eigentlich alles zum Vergänglichen. Also ich glaube, man muss da sehr viele Schichten abstreifen und kommt trotzdem zu etwas, was jetzt nicht nur sich ins allgemeine Bewusstsein auflöst, sondern was man vielleicht so als tätiges Bewusstsein, also Ichhaftigkeit als tätiges Bewusstsein beschreiben könnte. Ich habe zufällig gestern einen sehr schönen Satz von Meister Eckhart gelesen, der vielleicht genau dasselbe meint. Und zwar hat er geschrieben, das, was du suchst, ist das, was sucht. Und also so, ich glaube, dass man merkt, das ist eine ganz nach innen gehende Formulierung oder Beschreibung. Und man muss so weit nach innen gehen und darf wirklich nichts von irgendwie, ja, wir reden zwar von Persönlichkeit, von auch in der Reinkarnation, von unsterblichem Subjekt, aber es geht gerade nicht um das Persönliche im Sinne von persönlichen Eigenarten. Die werden wir sicherlich ablegen nach dem Tod. Aber dieses, das, was du suchst, ist das, was sucht. Das ist ganz nah an diesem Ichhaften dran.
Wobei bei Meister Eckhart das natürlich wirklich auch radikal im nicht Nennbaren beheimatet ist.
Ja.
Aber was ich spannend finde daran ist, dass Weisheitstraditionen, spirituelle
Ja.
Traditionen sich auch damit beschäftigen, dass wir jetzt eben nicht, dass es nicht persönlich ist, aber dass es nicht verengt persönlich ist oder dass Persönlichkeit
Ganz genau.
universelle Dimensionen berühren kann.
Genau.
Und dass
Ja.
eine Reifung der Weisheit, eine Reifung der Spiritualität etwas damit zu tun hat, dass wir nicht nur einfach in den jeweiligen Zufälligkeiten unserer Biografie hängen, sondern allgemeinere Dimensionen unseres Menschseins auch verwirklichen.
Ja.
Und so verstehe ich dann, dass es vielleicht diese Dimensionen sind, die dann
Ja.
mit meiner zufälligen Biografie, die in Österreich begonnen hat und jetzt gerade
Ja.
in
Ja.
Frankfurt, Deutschland ist, die Zufälligkeiten haben damit schon zu tun, aber es sind die allgemeinen Dimensionen, die es eher nahelegen, dass sich etwas über die Geistesgeschichte der letzten 200 Jahr, 200.000 Jahre entwickelt hat, wo unsere Individualität teilhat an dem.
Ja. Und es ist auch eine interessante These. Das klingt jetzt so abstrakt, weil es vielleicht viel mehr ist als nur eine These. Es könnte auch sein, dass gerade deshalb, weil dieser moderne Individualismus ja eine relativ neue bewusstseinsgeschichtliche Qualität auch ist, kann man sich schon auch fragen, ob nicht auch die Reinkarnation, wenn es sie denn gibt, dadurch eine andere Qualität in der Moderne gewinnt. Aber das ist jetzt eigentlich schon die, sagen wir mal, die viert-fünfte, die Frage im vierten oder fünften Geschoss, wo wir noch eigentlich jetzt eher bei dem Erdgeschoss bleiben müssten.
Lass mich aus meiner Sicht eine Erdgeschossfrage
Ja.
stellen. Wer oder was inkarniert da überhaupt?
Ja.
Weil das Interessante ist ja auch gerade in spirituellen Zusammenhängen gibt es ja eine interessante Polarität zwischen einer Spiritualität, wie auch, wo auch die Anthroposophie drinnen steht, wo die Ich-Entwicklung im Vordergrund steht, und eine Spiritualität, wo das Ich hauptsächlich als illusionär wahrgenommen wird.
Ja. Das ist ja übrigens auch, das ist ja auch die große Wendung, die ich so bei Lessing sehe, ne? Also während ja im indischen, wenigstens im traditionellen Kontext, da mag es auch andere Sichtweisen geben, aber im traditionellen Kontext ist ja gerade das Ziel der Wiedergeburten, aus diesem Rad auszusteigen. Also bei Buddha, also Buddha will, oder da ist die Botschaft eigentlich, die Möglichkeit, aus dem Rad der Wiedergeburten auszusteigen und ins All-Eine zu gehen. Und das ist ja bei Lessing, der sieht das als erster nicht so, sondern sieht Reinkarnation als Entwicklungsmethodik, möchte ich sagen. Also das ist schon eine große Wendung in dieser Idee.
Jetzt habe ich zu dieser Subjektidee oder Ich-Idee
Ja.
ja auch eine ambivalente, auch ein ambivalentes Verhältnis. Weil, also nicht nur, dass auch die moderne Hirnforschung hier versucht, Argumente einzubringen, dass das Ich eine Illusion ist und ähnliches. Sich einfach die Frage stellt, wie kommt es dazu, dass wir Ich werden? Ja? Und für mich die zugänglichste Art und Weise, nicht das als Illusion zu verstehen, sondern als Kreation zu verstehen. Das heißt, ich ist etwas, das in der geistigen Welt erst sich selbst findet. Also in dieser Welt, ja, ist das etwas, was entstanden ist, evolutionär, wo eine gewisse biologische Lebensform dazu gefunden hat, selbst gewahr zu werden. Es gibt diesen berühmten Spiegeltest, das ist diese Grundform, wo höhere Säugetiere im Spiegel sich sozusagen selbst wahrnehmen können, dass das der
Ja.
erste Schritt von so einer Subjekthaftigkeit ist. Das Bewusstsein überhaupt sowas wie ein Selbst konstruiert, co-konstruiert, wenn man das einfach offen betrachtet, ja, und einfach sagt, unsere Subjekthaftigkeit ist etwas, was im Bewusstsein entstanden ist, ja, dann ist das Ich auch etwas, das im Bewusstsein entstanden ist. Und in dieser Wahrnehmung von mir als Ich stellen sich neue Fragen. Die Reinkarnation ist sozusagen eine dieser Fragen, die sie stellt. Kommt das irgendwo her und geht es irgendwo hin?
Vielleicht zwei Dinge dazu. Ich würde noch, ich kann dem eigentlich gut folgen, was du schilderst, würde aber noch ergänzen, der Schritt davor oder die Dimension davor Es muss aus meiner Sicht etwas geben, an das diese Ich-Werdung schon immer anschließen kann. So etwas wie ein Ich-Funke, würde ich mal sagen. Also ich kann eigentlich den Gedanken nicht fassen, dass dieses Ichhafte auf etwas Nicht-Ichhaftes zurückzuführen ist. Und dann, wenn es das gibt, als so einen ursprünglichen oder ein Teil dieses, also ein Geistfunke, der Teil eines größeren Geistigen ist, dann würde ich sagen, stimmt genau das, was du versucht hast zu beschreiben, dass da eine, von da an eine Reifung erst passiert oder eine Konstituierung dieses Ichs eher passiert. Und als zweites, daran anknüpfend, und zwar derjenige Mensch, der für mich der Lehrer in Sachen Anthroposophie war, viel auch in Vorträgen, Büchern gewirkt hat, Herbert Witzenmann hieß er. Der hat einen sehr spannenden Begriff geprägt, der sich vielleicht mit dem genau trifft, was du beschreiben wolltest. Er hat nämlich gesagt, Unsterblichkeit ist eigentlich nicht ganz der richtige Begriff, sondern man müsste in Bezug auf dieses werdende Ich sprechen von einer Unsterblichung, die nämlich sich erst nach und nach und immer weiter manifestiert. Also ich glaube, das würde gut zusammenpassen.
Ja. Na, vor allem, weil diese Gedanken sind ein interessantes Wort, Unsterblichung, mit dem ich sehr viel anfangen kann, auch weil es diese Genese in sich trägt
Genau.
als Wort und weil es auch offen lässt, ob es sagen, diesen Funken von irgendwoher gibt, ob der Funke einfach emergent entstanden ist. Ja?
Ja,
Und
ja.
ich halte beides für möglich, aber ich würde es auch gern offen lassen, aber gleichzeitig ernst nehmen, dass dieser Funke entstanden ist und dass unsere geistige Entwicklung etwas hat, wo sich die Frage stellt, wie all das inklusive unsere Ichhaftigkeit entsterblicht wird.
Entsterblicht.
Ja.
Das ist ja auch spannend. Toll, ja.
Ich habe jetzt ich
Ja.
versucht,
Ja.
ein Wort zu
Ja. Ja,
finden,
ja,
habe dieses Wort erfunden, aber im Prinzip
ja. Sehr gut.
trifft es das Gleiche, weil unser Menschsein, und das empfinde ich zumindest so, oder unser geistiges Reifen damit zu tun hat, das, was du ansprichst, aus den Zufälligkeiten auch und unser Leben in etwas Universelles einmünden zu lassen. Und letztendlich
Ja, ja,
diese Dimension, die Meister Eckhart anspricht,
ja, ja,
sichtbar wird in dem
ja,
Ganzen.
ja, ja. Ich
Und
würde gerne noch, Entschuldigung, nee, ich wollte dich nicht unterbrechen.
ich hab den Gedanken jetzt vergessen.
Ach, tut mir leid. Du hattest Meister Eckhart und dieses Gedankenmotiv, was du suchst, ist der, der sucht.
Einfach uns ernst zu nehmen
Ja.
als bewusste Wesen.
Ja.
Und
Ja.
unser Bewusstsein mit unserer Ichhaftigkeit ernsthaft zu durchdenken, erlaubt zumindest die Frage, wie all das, was unsere jeweiligen Biografien und geistesgeschichtlich sich entwickelt, wie das weiterlebt
Ja.
in dem Ganzen.
Ja.
Und die Idee, dass es nicht weit, dass hier nichts weiterlebt, ja, scheint mir nicht einsichtig zu sein. Weil die Weltentwicklung hier sagen, einen geistigen Raum schafft, der in sich lebendig ist und der mit meiner Biografie, der durch meine Biografie bereichert wird, aber mit meiner Biografie nicht aufhört.
Ja, und Thomas, Diesen Eindruck, den du gerade beschrieben hast, den haben wir, glaube ich, immer wieder einmal, wenn wir gerade bei Menschen, die vielleicht sehr schöpferisch sind im Leben oder die sehr viel Gutes getan haben, wenn wir die beobachtet haben im Leben und dann, wenn wir sie auch sterben sehen und dann vielleicht doch zu dem Gedanken kommen, diesen Schatz, den diese Menschen mitgebracht haben und auch nein, den sie vor allem in der Welt geschaffen haben. Wo geht das jetzt hin? Weil das ist ja, das lebt nicht nur in den Wirkungen weiter, sondern da ist ja sozusagen eine Substanz auch entstanden in diesen Menschen selber. Ja, sie haben dieses Potenzial weiterentwickelt. Ich denke, so in meinem Leben war das zum Beispiel jemand wie der Rupert Neudeck, so ein Helfer-Ideal in meinem Leben. Und dieses Kreative im schöpferisch sein für andere Menschen, was er bis zu seinem Lebensende durchgehalten hat, wo geht das dann hin? Das ist ja etwas, das ist ja vielleicht überhaupt der größte Wert, den Menschen, also den wir im Leben schaffen können. Und wenn man das so im Angesicht sozusagen des Kosmos auch sieht, sind das ja enorme Qualitäten. Und ergibt das Sinn, wie du auch gerade gefragt hast, dass so etwas dann plötzlich eigentlich wie ins Nichts geht oder dass wir erinnern uns daran, aber bleibt da nicht etwas? Wäre das nicht viel schlüssiger zu denken, dass da etwas bleibt, an das diese Individualität dann später wieder anknüpfen kann, auch gerade zum Segen der ganzen Menschheit? Das gilt jetzt natürlich nicht für so, also nicht nur für ganz große, bedeutende Menschen oder die wir eben, denen wir solche Bedeutung zuschreiben, sondern dieses Wertvolle ist ja eigentlich in jedem Menschen auch veranlagt. Also man wird das, wenn man gut hinschaut, in jedem Menschen finden.
Jetzt gibt es sozusagen eine triviale Erklärungsform davon. Also das lebt einfach in diesen Erinnerungen weiter und in Artefakten weiter. Es gibt aber noch eine andere, zumindest Denkmöglichkeit, dass dieser geistige, kulturelle Raum seine eigene Lebensform hat.
Als nicht diesseitiger, meinst du, oder?
Es stellt sich dann die Frage, was mit diesseitig und jenseitig gemeint
Okay.
ist. Aber zumindest nicht im trivialen Sinn, sondern dass dieser geistige Raum als Ganzes, als lebendiger Raum wahrgenommen wird, der sich insofern einer Diesseitigkeit entzieht, als dass nicht diese Orientierung auf meine kleine Identität sich fokussiert, sondern dass da etwas als Ganzes eine sich entwickelnde Lebensform hat. Und
Okay.
dass unsere Lebensbeiträge, die Bereicherung dieser ganzen Lebensform des Geistigen sind, indem wir etwas beitragen, ob das etwas ist, ja, das in dem Sinn dem Materiellen vorausgeht, ja, würde ich wieder offen lassen. Da stellt sich letztlich die Frage, und da gibt es ja ganz spannende neue Entwicklungen in der Philosophiegeschichte, ob das sogenannte Materielle oder das sogenannte Geistige in der universellen Entwicklung primär sind. Es gibt das ganz Mainstream-Philosophen, Nagel, den du auch beachtest, die den Punkt setzen, dass der normale Materialismus in seiner Argumentation gar nicht durchkommt, dass man etwas Geistiges hier sehr wohl besser annehmen sollte. Lass es mich ausdrücken. Das würde heißen, dass diese geistige Welt eine eigene Lebensform hat, die jetzt nicht nur an der jeweiligen materiellen Manifestation orientiert ist, sondern etwas anderes ist. Das geht ein bisschen ins Spekulative.
Ja, wie ja alles, was wir hier im Rahmen dieser Sendung behandeln.
Aber eben, und ich finde es legitim, diesen Gedanken einfach zu entwickeln und die Konsequenzen dessen sich zu sehen.
Also wenn ich das richtig verstehe, skizzierst du so was wie einen transzendenten Qualitätsraum im Geistigen, der uns alle umgibt, in der diese Beiträge der Individuen, wo das aufgehoben wäre. Geht das in diese Richtung?
Es ist interessant, dass du es so formulierst, dass ich das annehme. Mir scheint das sehr offensichtlich zu sein.
Ja, gut, im Sinne, wenn du jetzt sagst, so, es gibt einen Traditionsraum natürlich, an den wir anknüpfen auch. Aber wo bleibt da das Potenzial der einzelnen Menschen? Also ist das sowas, meinst du sowas wie werkgeschichtliche
Genau
Größe?
so, wie du es angesprochen hast, dass so Menschen, du sprichst oft auch von Goethe, die hier in ihrer Subjekthaftigkeit etwas gesetzt haben, dass diese Qualität selbst auch ein Lebensimpuls wird, der nicht einfach vergeht.
Ja, aber du meinst nicht an diese Individualität gebunden bleibt?
Nee, das wäre, sagen, ein Verständnis dieser Individualität. Aber ich habe vielleicht so ein lockeres Verständnis,
Ja.
zu sagen, und das kann man dann auch Individualität nennen,
Okay.
weil es funktioniert von beiden Seiten her.
Okay. Ja, muss ich vielleicht noch drüber nachdenken. Also meine Version bisher, die mir die überzeugendere erscheint, ist eben die, dass man es tatsächlich ganz auch kosmologisch evolutiv versucht zu sehen. Und da sieht, also welche Emergenzen haben sich eigentlich im Laufe der Evolution gezeigt bis zum Menschen, menschlichen Bewusstsein und dann im individuellen Bewusstsein mit den Fähigkeiten, die, da gibt es so ein schönes Wort von Steiner, wo er sagt, der einzelne Mensch hat eigentlich der hat eigentlich eine Qualität, wie es sonst eine ganze Tiergattung hat. So. Die einzelne Individualität beim Menschen entspricht einer Gattung bei den Tieren. Also so spezifisch ist eigentlich eine menschliche Individualität. Und da kann man sagen, bei den Tieren bleibt ja einfach, da bleibt die Gattung erhalten durch die biologische Fortpflanzung, bleibt erhalten. Und der Mensch sozusagen, der geistige Mensch, wäre da sowas wie eine Gattung für sich, die sich durch Reinkarnation tatsächlich erhält. Und mir geht es darum, wirklich zu sehen, diese menschlichen Fähigkeiten, die konstruktiven Fähigkeiten, die Fähigkeiten, sich auf das Geistige einzulassen, wie immer man das in dieser positiven Ausrichtung beschreiben will, das selbst hat einen Wert und dieser Wert soll auch in einem kosmischen Sinne erhalten bleiben und sich weiterentwickeln können. Das ist eigentlich die Grundidee, hinter der Idee eines individuellen Karma. Also ja, man kann das vielleicht einfach nebeneinander mal stehen lassen.
Nee, wenn ich mich darauf beziehen darf, die
Ja.
Frage, die Sie stellten, sie ist ein bisschen simplistisch angesprochen, aber vielleicht hilft das.
Ja.
So wie Gene die Arten erhalten,
Ja.
was sind die geistigen Bausteine, die die Individualität als Art erhalten? Gibt es so etwas wie geistige Bausteine, die eben entstehen und
Ja. Ja. Also ganz allgemein gesprochen würde ich sagen, das ist eine Antwort aus zwei Komponenten. Die eine Seite ist tatsächlich dieses Subjekt, das, was es durchträgt, was auch sich selbst gleich bleibt in der Entwicklung, im sich verändern. Und das andere, da kommt dann tatsächlich Karma oder Schicksal hinzu, weil niemand ist ja eine Welt für sich allein, sondern nimmt ein ganzes Geflecht an Beziehungen mit. Und dieses Geflecht führt ja dazu, dass wir uns nicht, wenn wir uns wieder verkörpern, was ich jetzt mal annehme, dass wir da wieder ganz bei Null beginnen, sondern das ganz spezifische, ein Bedingungs Umgebungsgefüge, was zu mir oder zu dieser schon gewordenen Individualität zu diesem Zeitpunkt der Entwicklung gehört, dass das sich auch wieder verkörpert. Es ist eigentlich eine doppelte Wiederverkörperung. Und die erhält sozusagen das Profil, wenn ich das mal so ein bisschen schnoddrig sagen kann. Das Profil der Individualität. Vielleicht belichte ich das, merke ich gerade, immer ein bisschen so sehr unter, dass also wie stark tatsächlich dieser zweite Teil der Verkörperung tatsächlich auch immer zu dem Wiederverkörperungskern der Individualität dazugehören muss.
Finde ich auch sehr spannend, weil ich so noch nie gedacht habe. Es mir aber so, wie du es schilderst, mir Sinn macht, dass das eigentlich nur im Doppelpack kommt.
Ja.
Das heißt, Individualität ist immer im Kontext
Ja.
einer Eingebundenheit, die du als Schicksal auch
Ja.
ansprichst.
Ja.
Und es macht Sinn, dass eine bestimmte Form von Individualität nur in bestimmten Eingebundenheiten überhaupt miteinander synergetisch ein Ganzes ergeben. Und dass in einer geistigen Welt, in einer Noosphäre, sich hier Dinge einfach finden, aber die diese zwei Seiten sich bedingend brauchen.
Ja.
Und dass hier etwas entsteht, das zumindestens so gedacht werden kann, dass es in einer vorhergehenden Inkarnation in einem Zusammenhang steht.
Ja.
Und dass das auch so Bausteine dessen sind, wo dann neue Elemente dazukommen,
Ganz genau.
die
Und
einerseits diese Elemente mitnehmen, aber auch transformieren.
ja, diesen Punkt würde ich gerne noch ein bisschen breiter machen, weil die Gelegenheit dazu gut ist. Denn ähnlich wie wir am Anfang diesen Unterschied hatten, sozusagen Karma entweder als Weg zum Ausstieg aus den Inkarnationen oder Karma als Entwicklungsweg, kann man hier auch sehen, Karma ist nicht nur etwas, was mit Vergangenheit zu tun hat, was eher so eine überkommene oder eine traditionelle Karma-Idee ist. Also das Karma immer das wäre, was aus der Vergangenheit kommt. Und dann ist man ganz leicht bei so einem Bild wie so einem mechanischen Uhrwerk, in dem man drin steht. Da kommt das, da kommt das und ich muss jetzt so. Oder ich habe irgendwas in der Vergangenheit falsch gemacht und jetzt passiert das deswegen. Und interessant ist, dass das auch bei Steiner an ganz vielen Stellen aufgebrochen wird, diese Vorstellung des mehr so des Mechanischen, sag ich mal. Und er dann zum Beispiel sagt, wir wären viel zu sehr geneigt, Karma immer nur von der Vergangenheit in unsere Gegenwart zu denken. Und es gibt genauso und vielleicht sogar noch mehr Anlasspunkte, dass man sehen muss, es passieren ja jetzt Dinge, die für ein künftiges Karma, für eine künftige Entwicklung entscheidend sind. Also um es mal ganz anschaulich zu machen, manchmal denkt man ja so bei Unglücken, die einem geschehen, aha, ist jetzt Karma, hat mich ereilt oder so etwas, ne? Und dann sagt Steiner, nein, gerade bei Unglücken ist es oft so, dass die gar nichts mit der Vergangenheit zu tun haben, sondern da passiert was im Blick auf die zukünftige Entwicklung. Also, und ich würde noch einen Kreis drum machen. Man muss sich ja ohnehin vorstellen, also man muss eigentlich versuchen, dieses Mechanische aus dem Karma-Denken rauszubekommen, dass das so wie so ein Regelwerk funktioniert, ja. Denn im aktuellen Moment, wo mir Dinge geschehen, wo ich Menschen begegne, was auch immer, was zu meinem Karma ja gehört auf irgendeine Weise, bin ich ja immer als Mensch potenziell frei. Das heißt, ich mache da was mit. Ich kann da was mitmachen, was mir begegnet. Ich muss nicht mechanisch auf etwas reagieren, was mir passiert. Also ich tue etwas und auch andere Menschen tun etwas aus Freiheit heraus. Also mal im Extrem der Kleinganove, der mir im Bahnhofsviertel eins drüber zieht, um mein Handy wegzunehmen, der muss ja nicht an mir sozusagen irgendwas karmisch ausgleichen in dem Moment, sondern der begeht eine Verfehlung und die wird karmische Folgen haben. Aber ja, ich kann das auch so gar nicht so genau wissen. Also das ist nicht, mir geht es darum, dieses Mechanische so ein bisschen aufzudröseln. Das ist viel zu verstandesmäßig gedacht. Und die Bewegung, wo wir gerade hingezogen waren oder hingetrieben waren, dass man sieht, ja, dieses ganze Schicksalsgeflecht, was uns umgibt, gehört eigentlich zu uns als Individualitäten hinzu. Das ist ein viel größeres Bild des ganzen Geschehens.
Finde ich einfach auch zumindest einen sehr spannenden Gedanken, weil es dieses umfassende Eingebundensein in geistige Wirkungszusammenhänge,
Ja,
die
ja.
nicht linear von der Vergangenheit in die Zukunft reichen, sondern die einfach als Ganzes füreinander da sind. Lass es mich so formulieren, fällt keine bessere Formulierung ein.
Ja.
Und dass es diese Zusammenhänge gibt, diese Resonanzräume und dann auch Reibungsräume, die sich dann in verschiedenen Konstellationen bilden, scheint mir einsichtig zu sein, dass es das.
Ich mag noch was einschieben gerade, weil mir auffällt in unserem Gespräch, dass tatsächlich, wenn man es überhaupt wagt und wenn man sich darauf einlässt, an diese Gedanken, Reinkarnation und Karma mit Gedanken heranzugehen, man könnte ja auch sagen, das ist alles nur Esoterik, wir lassen das stehen und man muss, kann das glauben oder nicht und so weiter. Aber wenn man das macht, dann passiert ja hier auch jetzt zwischen uns das Interessante, dass sich zu diesen Begriffen, zu diesen Ideen auch ganz neue Perspektiven aufmachen. Also das erweitert sich und entfaltet sich im Zuge unseres Denkens und kriegt neue Facetten. Das finde ich total spannend.
Und was damit zu tun hat, das empfinde ich zumindest, dass man dadurch auch anfängt, sich anders zu begegnen.
Ja.
Also man sieht die Begegnung in einem anderen Kontext.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja.
Und das finde
Ja.
ich spannend.
Ja.
Wir sind am Ende unserer Zeit auch, leider,
Ja.
aber ich glaube, da waren wirklich ein paar sehr spannende Perspektiven dabei, die ich zumindest so noch nicht gesehen habe. Jens, danke dafür.
Gerne. War ein bereicherndes Gespräch, Thomas.